Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir haben nochmal einen kurzen Winterschlaf abgehalten. Für euch haben wir uns dank erster Sonnenstrahlen allerdings zurück aus dem Ei gepellt. Meinem Gegenüber hat es dabei noch immer etwas die Sprache verschlagen, deshalb lasst uns keine Zeit verlieren. Lauscht unseren ganz persönlichen Highlights und aktuellen Kino-Release-Empfehlungen. Bleibt aber auch dabei, wenn wir über diverse Fortsetzungen reden, unter anderem von Die nackte Kanone. Ja, richtig gehört. Kanonen gibt's aber auch bei den Trailern. Kevin Costner serviert gewohnt neue Überlänge und DreamWorks liefert uns eventuell ein neues Animationsabenteuer mit viel Herz. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und da wäre mir fast wieder ein Upsi passiert. Insert, der Filmpodcast, das sind wir, Ronny und Alex, hallo.
Oh, lieber Ronny. Danke Alex für diese ungewohnte Anmoderation. Ich habe gerade gesagt, wir waren im Winterschlag, klingt ein bisschen so nach 30-jähriger Hibernation, wenn man so deine
so fühle
Stimme
lauscht. Ich fühle mich an, als wäre ich auf jeden Fall, hätte ich 30 Jahre verloren mit der Erkältung auf jeden Fall, ja.
Oi, kommen wir denn da durch jetzt, Alex, die nächste Stunde?
Wir werden sehen, es gibt einen Weg rauszufinden. Könnt ihr dann mal, wenn ihr die Episode habt, so einen AB-Vergleich machen, wie klingt die Stimme jetzt in den ersten Minuten und wie klingt sie dann in Minute 59, aber ja.
Es gibt doch mittlerweile so ganze KI-Armada Plattformen, da kann man dich vielleicht nochmal oder deine Tonspur nochmal drüber juckeln lassen.
Ja, es geht ja um die inhaltliche Qualität.
Das stimmt allerdings, aber man muss sie ja auch verstehen können. Ist ja auch ganz witzig. Ich bin ja quasi mit der Anmoderation auch richtig hart gerade in die Folge reingestolpert. Das Gute ist, ich kann meinen Stuff ja immer noch wegschneiden, aber wenn akustisch irgendwas nicht so richtig stimmt, dann wird es schwierig.
Das ist richtig, aber wenn du mich hören kannst, können mich alle da draußen auch hören.
Wir probieren es einfach mal, Alex. Die Folge steht unter keinem so guten Stern und auch die letzten Wochen waren ja so ein bisschen, ja, mussten wir halt einfach aussetzen, aber mit der gewissen...
Ja, tut mir sehr leid.
Mit der gewissen Professionalität, kommen wir schon irgendwie
durch. Finde ich gut, dass du dich da direkt verhaspelst, weil das ist, was wir sind.
Ja gut, dann würde ich sagen, Alex...
Gut, ich würde sagen, wir gehen zu den Ruckzuck-Reviews. Erste Rubrik heute.
Oh, müssen wir da jetzt auch quasi schon Abstriche machen bei der Anmoderation der Rubrik oder machst du dich dann kaputt mit deiner Stimme?
Was, wenn ich sage Ruckzuck-Reviews?
Wow, ja.
Ja, muss ich erstmal einen Schluck Tee nachkippen.
Ich wollte gerade sagen, kipp nochmal die halbe Flasche Whisky nach. Das wäre auch geil, wenn man dann so eine richtige Reibeisenstimme irgendwann am Start hat. Aber ich will dich ja nicht direkt überfordern, Alex.
Genau.
No pressure.
Das musst du mir erklären. Du hast da stehen 1,2.
Mhm. Und du hast 1,5.
Das ist richtig.
Das ist ja quasi auch heute irgendwie anders als sonst.
Also ich habe einfach nur quasi einen vollen und einen Nachklapp.
Ein Nachklapp. Ich wollte mich diese Folge nämlich zurückhalten, weil ich dachte, wir haben jetzt lange ausgesetzt, wir haben bestimmt viel Material und der Alex hat angedroht, dass seine Stimme immer noch nicht da ist. Ich halte mich ein bisschen zurück, jetzt kommst du und sagst, du hast 1,5 statt der normalen.
Ja, der Nachklapp ist, glaube ich, schnell abgefackelt.
Ja, wie machen wir das denn jetzt, Alex?
Wer startet zuerst? Was heißt denn 1,2?
Naja, ich habe einen Vorgeschmack dabei, kein Nachklapp. Wollte ich einfach mal so erwähnen, aber ich versuche es kurz zu halten.
Fang du doch an.
Ich soll anfangen. Deine Stimme ist gerade noch okay. Willst du nicht vielleicht starten?
Kann ich auch machen.
Komm, mach doch mal. Das ist, glaube ich, sonst auch ja immer anders, wenn ich dich sandwiche.
Starte mit meinem Nachklapp, weil ist easy. Ich habe im Rahmen meiner Mission so viel wie möglich von 2023 noch nachzuholen für unsere potenzielle Top-10-Episode, die es vielleicht irgendwann Richtung Q4 2024 zu hören gibt, noch nachgeholt. Operation Fortune, Rüdiger.
Oh, was? Den hast du auch noch nicht auf dem Schirm gehabt?
Den hatte, na klar, den auf dem Schirm,
also
aber er war halt im Backlog und es gab...
Geguckt, meine ich.
Ich habe ja so eine Rangliste gebaut, wo ich glaubte, die haben noch eher Top-10-Potenzial, lass mich so formulieren, weißt, als würden sie, könnten sie noch die Top-10 durcheinander bringen oder nicht. Jedenfalls habe ich den nachgeholt und ich bin da bei dir. Bedeutet, ja, 3,5 Sterne. Das war aber schon wohlwollend geratet. Ich war zuerst bei 3. Ich fand es in Summe dann aber irgendwie doch ganz, ganz charmant, was sie da so hingezaubert haben. Also das Cast und wie sie dieses palpige Skript spielen. Nicht unbedingt, weil das Skript exorbitant gut wäre oder weil die Action unglaublich gut wäre. Ich glaube, der Film weiß genau, was er sein will, nicht mehr und nicht weniger, aber er geht nun mal trotzdem in den Clinch mit halt so den Benchmarks um Mission Impossible zum Beispiel.
Oh.
Und da, naja, es ist halt so ein Spy-Thriller-Ding, ne?
Ja, aber ja, Mission Impossible
thematisch anders
ist ja,
gelagert, aber das ist nun mal so da ein Stück weit die Messlatte dafür. Da hinkt er hinten dran. Nichtsdestotrotz merkst du, wie gesagt, an dem palpigen Skript und wie es gespielt ist, so diese Regienote, die halt Guy Ritchie mitbringt.
Mhm.
Vom Editing hat er sich da zurückgehalten im Vergleich, also in den letzten Jahren ein bisschen ruhiger geworden. Das war ganz angenehm. Wirkte dadurch fast schon so ein bisschen traditionell. Du hast aber auch gesehen, dass hier und da das Budget gefehlt hat. Gerade so ein paar Set-Extensions und Greenscreens, wo ich mich gefragt habe, musste das sein? Hätte da nicht einfach tatsächlich On-Location machen können, weil... Aber ich kann immer wieder erwähnen, das Cast. Das war irgendwie unterhaltsam. Allen voran natürlich Hugh Grant und Aubrey Plaza, die so allen anderen eigentlich die Shows stehlen. Wobei ich feststellen musste, Josh Hartnett taucht nicht genug auf. Den sehe ich eigentlich auch ganz gerne. Hat auch eine ganz witzige Rolle, fand ich. Nee, von daher bin ich da bei dir. Konnte man gut weggucken. War vielleicht ein kleines bisschen zu lang schon.
Mhm.
Aber kurzweilige Unterhaltung. Und so No Hard Feelings habe ich gesehen. Okay, ja, alles klar.
Das
ist nicht die Welt neu erfunden, aber ja, nice. So für zu Hause, ein bisschen Popcorn, warum nicht?
Ich kann mich gar nicht mehr komplett an meine Review erinnern, aber jetzt, wo du es sagst, kommt es mir auch nochmal ins Gedächtnis, was ich da vielleicht formuliert haben könnte. Ich müsste vielleicht mal auf unseren Social-Media-Kanal gucken, da habe ich bestimmt eine Review auch nochmal gepostet.
Die hat er gepostet.
Ah, okay, sehr gut. Und für alle, die jetzt sagen, ja, schade, wenn das jetzt nicht so ein guter Guy Ritchie-Film ist. Der Mann hat ja gerade ein Output, haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Also der nächste, wenn er
nicht... Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht gut ist. Ich glaube, 3,5 ist ja quasi die da beginnt ja Boxsolide bei uns.
Ja, ist jetzt aber kein Gentleman vielleicht.
Das ist korrekt.
Der... Lass mich das nochmal ins Gedächtnis rufen. Auf welchem Platz in deinen Top 10 war damals?
1.
Siehst du? Also da wird wahrscheinlich jetzt Operation Fortune nicht landen mit einer 3,5.
Eher nicht.
Okay, gucken wir mal, was die nächsten Tage, Wochen, Stunden bringt. Wie gesagt, der Herr Ritchie ist ja gerade am Ballern, sprichwörtlich. Soll ich mal mit meiner Review, mit meinem Highlight diese Woche fortfahren? Ich hatte das schon auf letzte Woche vorbereitet, noch so ein bisschen vorbereitend auch zu den Oscars, wo man ja gerade auch nochmal sagen muss, die blenden wir in dieser Folge nochmal ein bisschen aus, hast du ja schon gesagt. Vielleicht machen wir das mit Q4 2024 in irgendeiner Folge oder zusammen einfach mit dem besten Film 2024. I don't know. Ich habe mitgebracht American Fiction. Der kam, und das muss man jetzt wirklich nochmal sagen, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, wirklich ins Prime-Abo diesmal geschlichen, hatten wir auch bei Instagram kurz als Story gepostet, ist ein Film von Kurt Jefferson. Der hat vorher eher Drehbücher geschrieben, zum Beispiel war er an vielen Serien beteiligt wie Watchmen, und Watchmen steht bei einer soliden, also mehr als soliden, 8,2 bei IMDb.
Ja, ja, der war gut, die Serie war gut, so.
Genau, auch nochmal das Feedback von Alex. Wer spielt mit? Jeffrey Wright in der Hauptrolle. Tracy Ellis Ross spielt seine Schwester. John Otis taucht kurz auf. Keith David als Nebendarsteller. Sterling K. Brown. Adam Brody auch eine kleine Rolle. Issa Rae dabei. Also ein bunter Cast, muss man sagen. Bis in die kleinsten Rollen. Eigentlich ganz nett, sehr charmant besetzt. Und um was geht's? Ein von allen nur als Monk genannter Autor bewegt sich literarisch auf der Stelle. Seine Manuskripte über afroamerikanische Sozialstudien prallen an den Verlagshäusern ab. Umso mehr zermürbt es ihn, dass Konkurrenzwerke voll mit Klischees und Stereotypen zu Bestsellern avancieren. Aus Frust schreibt Monk einen ebenso absurden Roman mit überraschendem Erfolg. Das ist so ein bisschen, würde Alex jetzt vielleicht auch sagen, wenn er noch ein bisschen mehr Wurf auf der Stimme hätte, so den Trailer nochmal zusammengefasst. Gehst du da d'accord? Yes. Sag einfach ja oder nein, Alex.
Yes.
Und ich gehe direkt mal in die Kritik rein von American Fiction. Was, finde ich, relativ schnell auffällt bei dem Film, es ist ein einfach, muss man sagen, nämlich ein Teil vom Fazit schon weg, einfach ein sehr gut geschriebener Film. Und das besticht oder das wird auch verstärkt nochmal durch den guten Mix, den das Drehbuch da aufgreift. Denn die Synopsis, die ich gerade abgefeuert habe, das ist so, ja, Trailer und genau das, was ich erzählt habe. Er schreibt da irgendwelchen Quatsch und wird genauso erfolgreich vielleicht wie eine Konkurrentin oder andere Autorin. Und das ist auch prinzipiell der rote Faden vom Film. Also ein Autor schreibt was, will so ein bisschen quasi so die Buchszene
ad absurdum führen.
Ad absurdum führen, genau. Und schreibt irgendwas, wo er denkt, so ein Schrott. Und es wird aber dann plötzlich auch sehr erfolgreich. Gleichzeitig stolpert man mit der Hauptfigur in so ein kleines Familienporträt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Auch zu Beginn kriegt man innerhalb der Familie direkt so einen fast schon unerwarteten Schicksalsschlag mit. Der wird jetzt gar nicht groß audiovisuell, sage ich mal, aufgepauscht, sondern wirkt sehr bodenständig, real. Und das dadurch eigentlich noch ein bisschen mehr so, ist es mehr so ein Kick in die Magengrube, weil man da jetzt gar nicht mit gerechnet hätte. Im Verlauf erkrankt dann die Mutter des Hauptdarstellers, also gespielt von Geoffrey Wright, noch an Demenz. Man erlebt noch ein bisschen das Schicksal von seinem Bruder, der hinter einer coolen, erfolgreichen Fassade mit seiner Homosexualität so ein bisschen umgehen muss oder das verarbeiten muss, weil das nie von seiner Familie oder von seinen Eltern akzeptiert wurde. Und als zuschauende Person ist man auch relativ schnell drin. Das sind interessante Themen. Da sagt man vielleicht, das ist alles, wie gesagt, ich bleib mal bei dem Wort bodenständig, hat man erlebt, hat man gehört, hat man vielleicht selbst schon mal in der Familie gehabt. Hier prallt natürlich irgendwie alles zusammen. Und Geoffrey Wright ist eher so ein, also die Rolle von dem Monk ist eher so ein Einsiedler, hat sich auch ein bisschen entfremdet von der Familie und kommt jetzt durch diese ganzen Sachen zusammen und definiert auch nochmal so ein bisschen den Sinn des Lebens für sich, möchte ich jetzt nicht sagen neu, aber beginnt nochmal in seinen 40ern, 50ern nochmal so ein bisschen umzudenken. Das klingt jetzt alles vielleicht auch wieder ein bisschen Depri, aber, und das ist auch das Coole an dem Film, er ist einfach cool lässig inszeniert, weil alles eben in dieser, bleibt da auch hier dabei, in dieser cool lässigen Gesellschaftssatire alles so eingebettet ist. Du hast einen sehr, ja, ich bleib weiterhin dabei, cool lässigen Soundtrack, viel Jazz, sehr smooth. Und am ehesten konnte ich es noch vergleichen, stellst dir vor wie so eine überlange Scrubs-Folge. Es ist jetzt weniger aufgedreht wie Scrubs, ne, mit diesem Humor, der immer so achterbahnmäßig so groß hervordringt. Das ist alles sehr viel ruhiger, aber es ist ein Drama, es hat Satire, es hat leisen Humor, der an zwei, drei Stellen dann aber doch wirklich auch mal doll zum Lachen anregt. Vor allem, wenn Adam Brody zum Beispiel zu sehen ist, der spielt so einen richtig allglatten, ekelhaften Filmproduzenten und vor allem zum Schluss wird es richtig lustig. Ich dachte aber auch an Cha-Cha Real Smooth, Stichwort Smooth. Ja, du machst gerade so irgendwie Gestalten, jetzt hättest du den Film auch schon gesehen. Da muss man allerdings sagen, American Fiction finde ich schon mal deutlich komplexer, erwachsener, muss er vielleicht auch sein, weil Cooper Rye von Cha-Cha Real Smooth ja deutlich auch nochmal jünger war.
Ja.
American Fiction einfach cooler, ich sag mal, abgewichster inszeniert. Bild und Ton typisch amerikanisch. Ein, zwei Kniffe, die fand ich sehr schön. Wenn man sieht, wie Geoffrey Wright irgendwie an seinem Skript schreibt und seine Charaktere sich plötzlich vor ihm personifizieren, das fand ich eine sehr coole Idee. Auch das eigentliche Ende vom Film oder die Enden vom Film, wie sie inszeniert sind, ohne zu viel verraten zu wollen. Und in Gänze kann ich nur sagen, also American Fiction ist an sich ein sehr ruhiger Film, ohne großen Bombast, ohne überzeichnetes Drama. Braucht aber gar nicht, muss auch gar nicht sein, denn er ist schön nuanciert geschrieben und umgesetzt. Der Film hat mich reingezogen, ließ sich dann gut weggucken, hat immer so das Interesse geweckt, was passiert jetzt eigentlich noch, wie spielt sich das aus? Und ich muss in Summe eigentlich sagen, das ist für mich dadurch einer der besten Filme des Jahres, beziehungsweise jetzt mit den Oscars und dadurch, dass wir mit unserer Best-of-Folge schon drüber sind, so der Filmsaison 2023/24. Und der einzig schlechte negative Punkt an dem Film ist eigentlich, und das finde ich frech, dass Amazon diesen Film einfach ohne Ankündigung ins Prime-Abo genommen hat. Der war weder auf den Listen auf Social Media vertreten, nur in irgendeiner kleinen publiken E-Mail-Pressemitteilung, irgendwo in dem Kleingedruckten. Auch jetzt taucht er, vielleicht taucht er mittlerweile auf einer Startseite auf, ich weiß nicht, aber wirklich absolut unter dem Radar, habe ich nicht verstanden. Dadurch, dass er ja auch Oscar-Anwärter und ja auch Oscar-Gewinner jetzt letzten Endes geworden ist. Mhm. Bestes adaptiertes Drehbuch. Yep. IMDb 7,6, also steht da wirklich mehr als bocksolide da. Rotten Tomatoes, 94% bei den Kritikern. Und die Zuschauer, sogar bei einem Film noch euphorischer, 96%. Also, da ist nicht mehr viel Luft bis zur 100. Und ich muss auch sagen, es ist jetzt für mich kein absolutes Meisterwerk, aber locker easy gebe ich dem Film eine 4,5 mit. Wir sehen im Boxoffice-Ergebnis, auch da irgendwie stiefmütterlich behandelt, war auch eigenfinanziert von Kurt Jefferson, hat es dann irgendwie an MGM, die ganze Amazon-Schiene verkauft bekommen. 22 Millionen US-Dollar nur eingespielt. Ich habe aber noch mal ein bisschen gegraben und es heißt wohl, er hat weit unter 10 Millionen gekostet. Ich habe mal eine Zahl gelesen, da sprach man von vielleicht 2 Millionen. Also hätte er jetzt quasi mehr als das Zehnfache eingespielt. Lass mich mal so stehen. Für mich sehr schöner Film, American Fiction, einer der besten. Also unbedingt anschauen, ist im Prime-Abo drin. vor, ja nicht vor Freezies, wenn man es hat und wenn man nicht gekündigt hat, nachdem Prime jetzt diese linke Nummer da abgezogen hat, dass man da jetzt nichts mehr in 4K kriegt, ohne das Abo noch teurer zu bezahlen, finde ich sehr gut. American Fiction von Kurt Jefferson.
Ja, d'accord.
Hat er gesehen also?
Hat er gesehen, hat er für gut befunden, ist auch in meinen Top 10, kann ich schon mal sagen.
Oh, holla.
Für 2023 sind wir uns also relativ einig. Ich bin, glaube ich, nicht ganz überschwänglich rangegangen, habe nur 4 von 5 gegeben, aber unterm Strich hast du eigentlich schon alles gesagt. Ja, deswegen schließe ich mich an und sehe das auch so. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Macht einen großen Spagat zwischen vielen verschiedenen Genres, ohne dabei zu sehr in eine Richtung abzudriften und zum Beispiel zu depri zu werden, zu klamaukig zu werden. Balanciert sich da sehr schön aus und deswegen kann man den sehr gut weggucken auch. Auch wenn vielleicht die eine oder andere Thematik ein bisschen heavy wirken mag, gerade was du jetzt gerade berichtet hast, ne, könnte man den Eindruck gewinnen, aber er schafft das halt durch einfach ein gutes Drehbuch, gutes Schauspiel. Schön bis zum Ende einfach durchzuziehen. Also man hat einfach Spaß gemacht. Kurz bei nur.
Wie bist du denn drauf gekommen? Nochmal irgendwie aussortiert oder Oscar-Vorbereitung?
Oscar-Vorbereitung. Knallharte Oscar-Vorbereitung.
Knallhart.
Auch nicht mit hohen Erwartungen reingegangen und dann eher positiv überrascht gewesen. Hat sicherlich geholfen.
Hast du denn aber nicht abends noch in doppelter Geschwindigkeit irgendwie weggeballert?
Das gibt's bei uns nicht.
Gut, sehr gut. So, Alex, jetzt habe ich viel erzählt. Du hast nochmal eingestimmt, finde ich sehr gut. Shake hands, high five quasi über Skype. Ciao.
Erzähl ich noch kurz, was ich mitgebracht habe. Ich bin bei Mr. Jason Statham geblieben und ich habe ja gesagt, ich versuche nicht so viele Filme aus 2023 mitzubringen oder wenn dann welche, die ich vielleicht nicht unbedingt in meine Top 10 genommen habe. Deswegen Operation Fortune.
Mhm.
Stattdessen habe ich eine Nummer aus 2024 mitgebracht. Den neuen David Ayer mit Jason Statham. The Beekeeper.
Mm, ich wollte gerade fragen, hat es was mit Bienen und Honig zu tun?
Und dann starte ich direkt mal ein mit. War nicht nur einer der ersten Filme von 2024, die ich gesehen habe, sondern auch eine erste Enttäuschung, die ich in 2024 gesehen habe.
Sad.
IMDb sagt 6,4. Mm, klingt okay.
Ja, so ein Mark Wahlberg-Schnitt. Mhm.
Rotten sagt 71 Kritikerscore, 92 Zuschauerscore.
Ja, jetzt kommst du, Alex.
Ich war vor Jahren eigentlich ein Fan von David Ayer ein bisschen. Wenn man versucht, sich zu erinnern. Der hat Street Kings damals gemacht mit Keanu Reeves. Den fand ich ziemlich gut.
Mhm.
Und End of Watch. Sagt der jetzt auch noch was? Den fand ich auch richtig gut. Ich glaube, das war so diese Breakthrough-Filme. Ne?
Mhm.
Die waren gritty, real. Ja, und dann kam, weiß nicht, Bright, Suicide Squad. Der erste Suicide Squad.
Ja, stimmt, Suicide Squad, ohne Artikel.
Und ja, ich meine, wir haben ja im Trailer gesehen, er ist ein Bienenzüchter, der im Ruhestand ist und aus einem Geheimprogramm kommt, das Beekeeper heißt, Bienenzüchter. Also und hat dann offensichtlich die Profession zum Hobby gemacht im Ruhestand und hat sich da auf irgendwie einem größeren Gehöft niedergelassen und die Eigentümer des Gehöfts durch Betrügereien werden die Konten leergeräumt und sie sieht keinen anderen Ausweg als den Selbstmord und da fühlt er sich dann berufen, für Recht und Ordnung zu sorgen und macht sich dann auf den Weg, da die Dame zu rächen und deckt dann da eine riesige Verschwörung auf bis in die höchsten Ränge der amerikanischen Politik.
Ach so, ich dachte Bienenzüchterei.
Imkerei. Hast du ihn denn gesehen? Ich frage mal so zwischendurch schon.
Nee, bin ich raus. Wir hatten bei den Releases drüber gesprochen, dass er ja, also deutsches Kinorelease, war auch relativ groß. Hab ich auch bei uns im Kino gesehen, dass er da läuft. War ich überrascht, ehrlich gesagt. Aber ja, David Ayer und so und Jason Statham. Aber nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe
den Trailer gesehen und dachte, okay, vielleicht wieder eher so, die Action sah solide aus. Ja, Story habe ich mir keine großen Hoffnungen gemacht, aber ja. Jason Statham Action, Transporter-Style, warum nicht so, ne?
Naja, bei mir war es eher nicht.
Ich finde, die Action ist halt komplett zerschnitten im Editing.
Okay.
Also es ist eher so, vielleicht bin ich da jetzt mittlerweile verwöhnt durch Mission Impossible, durch John Wick, wie auch immer. Aber weißt du, wenn er nicht mal mehr, also es ist schwierig, sich jetzt mittlerweile eine Schießi-Howie-Action anzugucken, wenn du von John Wick kommst und dann siehst, ja, so hat man das, glaube ich, konventionell immer gemacht die letzten 10, 20 Jahre und das ist schon irgendwie dann nicht mehr ganz so geil.
Okay. Also, haben sie einfach nicht mitbekommen oder was im Editing, dass es da mittlerweile andere Wege
gibt? Ja, gefühlt. Ansonsten halt, ist natürlich ganz viel Selbstjustiz dabei, was, glaube ich, auch diesen hohen Zuschauerscore ausmacht. Das ist jetzt eine These von meiner Seite, weil ich habe irgendwie das Gefühl, diese Serien und Filme kommen immer relativ gut an bei dem ratenden Publikum, ohne da jetzt näher ins Detail gehen zu müssen, was ich da jetzt mit meine.
Dem weißen, wütenden Mann, ja.
Oh, genau. Aber wie gesagt, die Handlung ist halt echt platt. was, wie gesagt, habe ich gesagt, es wäre okay, wenn denn dann die Action liefern kann. Und da sind nette Ideen dabei, ja, aber die, ist halt, die sind halt nicht gut inszeniert. Und wenn dann auch die Action nicht so viel Spaß macht zu gucken, dann wird es halt irgendwann relativ dünn. Und wo es die erste Hälfte vielleicht sich noch ansatzweise so anfühlt, als wäre so einigermaßen, ich will gar nicht sagen realistisch, so mit dem, ich decke jetzt auf, wo die Scammer sind und wer der Drahtzieher ist und das ist irgendein hipper Sohn, der und dann wird aber eine riesige Verschwörung aufgedeckt und dann ist das der ein Sohn von hohen Amt in den USA, wo du dir denkst, das ist jetzt so ein bisschen on the nose und ein bisschen over the top und wie schnell das geht und dann kommt, weil er ja, ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber er ist ja retired und deswegen, um ihn auszuschalten, wird der aktuelle Beekeeper geschickt.
Mhm.
Die haben dann also quasi auch ein Tete-a-Tete und das ist halt auch so völlig überzeichnet over the top, das ist fast schon, das ist ja schon nicht mal mehr Marvel-Niveau, das ist so eine Karikatur jenseits von Gut und Böse, das ist so konträr zu was Jason Statham auch ist und spielt. Das, weißt du, das ist wie, wenn du in so ein gut durchstilisiertes Wohnzimmer kommst, ja, wo alles Ton in Ton ist und alles passt zusammen und alles abgestimmt und dann stellst du da so einen bunten Clown rein.
Ja,
und denkst dir, was ist, was soll das denn? Also, für mich kam echt wenig so zusammen in dem Film. Unterm Strich. Und auch das Finale, ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich habe mich schwer getan mit einem Rating. Ich bin noch bei gerade so 2 von 5 gelandet.
Das, ja, okay. Fahre fort.
Das war aber schon...
Auch wohlwollend?
Ja, wohlwollend, ja.
Oh, crazy. Ich war
zuerst bei weniger, habe mir dann gedacht, ja, okay, aber komm, sie haben, also, ist glaube ich schon viel Energie reingeflossen so von allen Beteiligten und Statham macht das für das, was es ist, macht er das seinen Job solide. Aber da war nicht viel Fleisch. Und auch Jeremy Irons, der so ein bisschen angeteasert wurde als der Oberbösewicht, hat ganz wenig Screentime. Ja, ist eher eine Abziehfigur von einem Bösewicht. Ja, es ist, wenn ich drüber spreche, ärgert es mich fast schon wieder.
Ich merke es gerade. Ja, ich merke es gerade. Es ist ein bisschen wie in der letzten Folge, wo ich versucht habe, Bo's Afraid so in Worte zu fassen. Da war ich ja auch echt am struggeln. Und wenn du jetzt auch schon nur 2 Sterne gibst und es versuchst oder kaum schaffst,
und nochmal, ich versuche es nochmal final in Kontext zu setzen. Es wäre nicht viel nötig gewesen, damit für mich dieser Film funktioniert, weißt du? Scheiß auf die Story, macht gute Action. Oder wegen mir gute Story, dann kann ich auch eine durchschnittliche Action ertragen. Aber wenn halt beides subpar ist, dann hat halt so ein Film keine Daseinsberechtigung für mich.
Naja.
Weißt du? Da funktionieren ja die Gerard Butler-Filme besser. Verdammt nochmal.
Die weißt ja du? Nicht die, immer
die,
schlecht.
Die wissen halt genau, was sie sind. Ja, so, ja. Versuchen nichts. Also, ja.
Ja. Aber auch Hit-O-Miss.
Von daher würde ich sagen, schade drum. Wenn du ganz großer Jason Statham-Fan bist, dann würde ich sagen, ja, von mir aus, klar, gucken dir an. Einen anderen würde ich sagen, gibt es in den, was die Action-Vertreter gibt, vielleicht noch nicht aus 24 bessere Kandidaten, aber ganz sicher in 2023. Ich erwähne nur John Wick und vielleicht Sisu nochmal.
Sisu, ja, das ist auch sowas, was man sich nochmal ins Gedächtnis rufen muss. Vielleicht auch ein Kandidat für die Top 10 2023, beziehungsweise Saison 23, 24.
Und damit habe ich fertig.
Soll ich mal hier nochmal...
Übergebe enttäuscht zu dir und den Releases.
Ja, pass auf, dann versuche ich dich und vielleicht unsere ganzen Zuhörer dann wieder jetzt ein bisschen hier cheering-mäßig nach oben zu jubeln. Und ja, ich halte mich noch zurück. Und zwar, also nur ein kleiner Einwurf. Ich habe angefangen, Shogun zu gucken auf Disney+. Ich weiß nicht, wie es bei dir
ist. Ist cool, dass das quasi Day and Date auch auf Disney+ läuft, ne? Also, dass man nicht mehr hier diese Zeiten hat, wo man ewig warten muss auf irgendwas.
Genau, du teaserst schon an, ist eigentlich eine FX-Serie, hatten wir auch drüber gesprochen in den letzten Folgen, bevor es rauskam, läuft aber direkt bei Disney+. Hast du schon angefangen, Alex?
Nee, auf keinen Fall.
Wusste ich, du willst wieder warten, bis alles da ist und das dann einfach wegbingen.
So ist es.
Gut, wer kann dir Vorwürfe machen? Mal gucken, wie lange es durchhält. Ja, ach, was erzähle ich? Ich sage einfach ganz kurz... Ich habe es angefangen, die ersten Folgen laufen jetzt. Jetzt sind 4 Folgen draußen, es kommt über Dienstags eine neue Folge raus. Ich finde, die Geschichte ist sehr interessant aufgezogen. Was ich sehr stark finde, ist, es ist durchweg bilingual inszeniert. Das heißt, die Englisch sprechen, sprechen Englisch. Und die Japanisch sprechen, sind untertitelt und sprechen im Original. Ich weiß nicht, ob es eine Übersetzung gibt. Ich glaube, am Anfang war großer Aufruhr, es gibt keine Übersetzung, es ist so...
Im Zweifel gibt es bestimmt eine deutsche Synchro für alles.
Wahrscheinlich. Ich kann es nicht empfehlen, ein bisschen wie bei Inglourious Basterds, wenn man da mit trölftig Sprachen jongliert. Es verliert einfach so viel an Charme und Authentizität und Schauspiel. Also guckt es euch bitte im Original an. Es ist wesentlich weniger bunt als so dieses typische Hollywood-ische, was man so kennt. Also ist nicht lange her, da hatten wir über The Last Samurai gesprochen. Ist natürlich jetzt auch 20 Jahre alter Film. Aber das hier ist wesentlich rauer. Überhaupt gar nicht romantisierend, ja, da kommt der Held jetzt irgendwo hin, es gibt nur einen Helden und der kriegt dann noch die Frau irgendwie, sondern Japan wird hier auch mal ungeschönt gezeigt, ja, also keine Ahnung, da wurden gerade die Japaner teilweise missioniert und dem es nicht passte, dem Dorfoberhaupt, der kommt dann einfach mal hin und zersäbelt da dir den halben Schädel, wenn du dich da im Weg stellst und einfach nur deinen Segen abgeben willst. Es wird aber auch mal gezeigt, hey, es gibt nicht nur Harakiri und irgendwie andere Sachen in Japan, die so ein bisschen blutrünstig sind, sondern man kann auch mal sagen, ich habe meine Ehre verloren. Naja, dann bringe ich jetzt halt einfach mein Neugeborenes um, weil ich meine Blutlinie beenden will. Es sind alles so Sachen, die hat man so, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Nicht explizit in dieser Serie, aber es wird sehr deutlich zumindest halt angesprochen und angespielt. Die Visual Effects, ähnlich wie bei The Last Samurai, gibt es so ganz viele Set-Extension-Panorama-Shots irgendwie von einem alten Kyoto oder Osaka. Das ist gut. Es gibt aber ein, zwei Shots auch in den ersten beiden Folgen, wo man so, wenn man ein Auge dafür hat und genau hinguckt, kann man schon sehen, ah, das Boot war jetzt nicht so 100% so auf das Wasser getrackt oder so, die Set-Extension, die war so ein bisschen wobbly, nebelig. Das ist das schon so quasi das Ende der Fahnenstange, aber sei es drum, das ist jetzt Meckern auf allem hohen Niveau. Es ist wirklich sehr, sehr cool inszeniert. Es wird jetzt oft schon mit Game of Thrones verglichen, weiß ich nicht, kann ich auch noch nicht beurteilen, ob es ist. Würde ich auch schade finden, wenn es jetzt auf dem letzten Drittel quasi so alles verstolpern würde. Hat er nicht gesagt. Also ich glaube nicht. Ich bin erstmal zuversichtlich, finde es sehr, sehr gut erzählt. Bin gespannt, wie weit sich das noch in die Breite tragen wird mit Verschwörungstheorien und wer mit wem vielleicht. Aktuell ist es noch recht überschaubar, was ich auch so in dem Maß jetzt absolut gut finde. IMDb, aktueller Status quo 9,2 und auch die letzte Folge, die vierte Folge, hat eine 9,2 bekommen, nachdem es 9,1 und 9,0er Wertungen gab. Rotten Tomatoes, 99% Kritikerscore. Zuschauer sagen, ah, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, 93%. Aber trotzdem, das sind Wertungen, da schlackern dir die Ohren.
Ja, ich habe das mitbekommen, alles.
Uiuiui. Oder die Reißmatten, je nachdem, das ist schon nicht ohne. Und da bin ich mal gespannt, was die nächsten Folgen und die ganze Staffel, die ganze erste Staffel noch bringt. 10 Folgen insgesamt, 4 sind jetzt abzurufen,
genau.
Die nächste steht
ist
in
noch ein bisschen Weg.
Genau, Alex, also mindestens 6 Wochen musst du noch warten, bis du dann irgendwie dir den Sonntag mal freinehmen kannst.
Ich weiß mir die Zeit zu vertreiben.
Das glaube ich auch, da ist ja wahrscheinlich noch ein bisschen was auf deiner Liste.
4. Staffel True Detective.
Aber bis jetzt, auch noch, ja. Aber bis jetzt macht Bock. Bin zuversichtlich, dass das was ganz Gutes werden kann. Außer nice. Am Ende wird wieder ein Thron geschmolzen. Ja. Wir gucken mal.
So, jetzt darf ich.
Was immer du noch
übergeben
zu noch machen möchtest.
Ich habe dich ja gerade schon einmal weiterschubsen wollen.
Ach so, ja, dann mach doch gerne.
In meiner Depression.
In deiner Depression. Stichwort in den Startlöchern stehen, Alex. Sollen wir einmal zu den Releases kommen?
Sehr gerne doch, lieber Ronny. Sprich doch einfach gerne weiter.
Dann trink doch noch dein Whisky aus dem Tee heraus, aus deinem Tässchen, aus dem sehr großen Tässchen. Und ich guck noch mal kurz, ich mache noch mal kurz ein Recap, was so rausgekommen ist. Wir waren ja jetzt ein bisschen, wie gesagt, abwesend. 1.3. Oh, das ist schon lange her. Da kam endlich mal Napoleon zu Apple TV Plus. Spaceman ist gestartet. Da hatten wir auch eine gewisse Hoffnung, weil der Renk von Tschernobyl das inszeniert hat. Kritiken leider sehr gemischt. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Noch nicht gesehen.
Ah, gut. Ab 7.3. auch kam The Gentleman-Serie von Guy Ritchie raus. Da haben wir ihn wieder. Gleicher Tag Das Signal, unter anderem mit Florian David Fitz. Auch eine deutsche Serie, Sci-Fi-Serie, sah so ein bisschen nach Interstellar aus. Also so vom, weißt du, so vom, weiß ich nicht, was man so gesehen hat, wie es aussehen soll. Aber ja, muss jeder mal gucken. Science-Fiction-Serie aus Deutschland, warum nicht? Ricky Stenicki, Amazon Prime, neue Klamauk-Komödie mit John Cena. Ja, guckt mal rein, ob das was für euch ist. Drive Away Dolls, auch absolut unter dem Radar. Neuester Film von Ethan Coen. Am 8.3. kam...
Allein unterwegs.
Wieder, ne?
Ja,
ach
ohne
so,
Bruder.
Ja, ohne Bruder. Ist ja jetzt gerade so ihr Ding. Mhm. Seit dem 8.3. ist Demsel auf der Netflix-Plattform unterwegs. Ach so, Drive Away Dolls übrigens gerade, ne? Also Kinorelease, je nachdem, wo es läuft, haltet die Augen auf. Demsel, Netflix, 8.3. Mit der Millie Bobby Brown, weiß ich nicht.
Kriegt auch so durchwachsene Kritiken.
Der Trailer, ich habe mir extra nochmal vorher auch mit Kolleginnen angeguckt. Es war einfach so, sag mir doch mal, wie du ihn findest, Alex, wenn du ihn gesehen hast und dann überlege es mir vielleicht mal. Gut, was gibt's noch? Seit dem 14.03. läuft Miller's Girl in den Kinos. So Mystery-Stuff.
Was, Mystery?
Nein, Mystery ist, nicht. Thriller.
Ja.
Thriller.
Schulmädchen-Verführerei.
Oder ist es das?
Weiß ich nicht, aber so sah es zumindest ein bisschen aus, oder?
Ja, sah ein bisschen aus wie
Martin Freeman als Lehrer oder als Dozent.
Ja, eiskalte Engel oder sowas.
Ja, und Jenna Ortega als verruchte
Femme Fatale.
Femme Fatale, genau.
Ha, sehr schön. Das konnte ich mir gerade noch aus den Rippen leiern. Ja, Trailer fand ich so, weiß auch nicht. Also, ja, auch da, Alex, gern Bescheid geben. Oder alle Zuhörenden, wenn ihr den gesehen habt, seit dem 14.03. im Kino, gern Bescheid geben. Kung Fu Panda 4, auch am Start. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, ob ich es verwechselt habe, aber ich glaube, der müsste seit 14.03. auch in den Kinos laufen.
Ja. Prüf doch mal, was da von Lied im Abspann läuft.
Hit Me Baby.
Auf jeden Fall. Großes Tennis.
Ja, ganz großes Tennis, auch mittlerweile auf YouTube abzurufen, den Song.
5 Millionen Views.
Okay, gut. Lassen wir so stehen. In diesem hochwertig produzierten Musikvideo. Naja. Die Ehrlichkeit des Lebens. Wer auf Kafka steht, hier quasi ein kleines Biopic aus Deutschland. Na, Kafka? Das ist doch was.
Locker flockig.
Locker flockig und ansonsten ähnliche Genre. Invincible, Staffel 2 kommt an dem Tag raus, beziehungsweise Staffel 2, Teil 2 auf Amazon Prime. Und dann kann auch der Alex endlich mal die komplette Staffel durch.
Nee, geht ja nicht. Das ist jetzt die 5. Episode, die da rausgekommen ist.
Ach so, das ist auch wieder der Start erst für Staffel 2, Teil 2. Okay, dann Alex, halte dich noch zurück.
Aber ich bin im Bilde, wie du festgestellt hast.
Alles klar, danke. Dankeschön. Ab dem 15.03. lief auch Manhunt nach dem Attentat zu Deutsch. Apple-TV-Serie, da geht es um das Attentat auf Abraham Lincoln und wie man dann die Suche gestartet hat nach dem Täter. Sah sehr spannend inszeniert aus. Fliegt auch absolut unter dem Radar, vor allem in Deutschland, würde ich sagen. Habe ich bis jetzt kaum was drüber gelesen oder gehört.
Ist auch, glaube ich, eher für Deutsche, fürs deutsche Publikum nicht so super spannend.
Ja, aber Abraham Lincoln quasi da im Theater irgendwie von hinten quasi.
Ja, sicherlich, aber es hat, glaube ich, in USA, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Stellenwert.
Ja, das stimmt allerdings.
Aber sah so nach typischer Apple-Manier hochwertig produziert aus. Die Frage ist, ob es halt gut ist.
Das kann ich auch nicht beurteilen. Aber ja, Apple TV Plus, ganz was anderes, je nachdem, wie man sieht. Irish Wish, mal wieder ein Film mit Lindsay Lohan auf Netflix. Spielt in Irland, ist bunt, Romantikkomödie, Shoo-Doo, Freaky Friday, bla.
Dann kommt ein Sequel übrigens, ne?
Von Irish Wish?
Nee, von Freaky was? Friday. Ach, Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan.
Oh Gott.
Du hast es hier zuerst gehört.
Der Alex, der zieht hier noch eine News dran und hat dir direkt so ein Grillen ins Gesicht gezaubert. Kann es sein, dass du Freaky Friday nicht schlecht
findest? Ich fand den damals relativ gut.
Ah, Lindsay Lohan. Mein Gott.
Früher.
21.03. kommt auf Netflix raus und jetzt sind wir wenigstens schon mal langsam in der nächsten Woche. Free Body Problem. Die Serie quasi von den Game of Thrones Produzenten, Mitschöpfern, mit kreativen Köpfen, bla. Und
die Buchverfilmung von den drei Sonnen ist das quasi in Serienformat gepresst jetzt.
So, und jetzt weiß ich nicht, auch wo wir, es kamen ja jetzt mehrere Trailer raus. Alex, ist das ein gutes Zeichen, dass wir, Spoiler, auch in dieser Folge keinen Trailer davon mitgebracht haben?
Weiß ich nicht. Ich habe durch die Bank im Freundes- und Bekanntenkreis nur herausragende Dinge zu den Büchern gehört.
Zu den Büchern, ja.
Habe aber auch gehört, dass es wohl Sequenzen geben soll, wo sich mehrere Personen, die ich dazu befragt habe, die Frage gestellt haben, wie genau soll das gehen? So, audiovisuell.
Das hat man ja schon oft gehört. Unverfilmbar.
Ja, richtig.
Und vielleicht, ja.
Aber es ist nun mal nicht Peter Jackson, der hier der Kreative ist.
Ja, ja, richtig. Und auch hier der Trailer. Verwirrend, weiß ich nicht. Aber auch das kann ich nicht beurteilen. Bin aber gespannt.
Bin mir auch mittlerweile nicht mehr so ganz sicher, es geht jetzt schon wieder zu weit, ob Netflix da das richtige Pflaster ist. Ne? Früher hätte man gesagt, da können sich die Kreativen komplett austoben, völlige kreative Freiheit. Ich glaube nicht.
Du glaubst nicht, was, dass es jetzt der richtige Platz
ist? Noch,
oder
dass genau, ich könnte mir vorstellen, vielleicht.
Dass man das Korsett langsam enger schnallt bei Netflix?
Ja. Möglicherweise das. Können wir gerne nochmal getrennt irgendwie länger drüber sprechen.
Okay. Interessant wäre es vielleicht auch, wie es bei Amazon Prime läuft. Die haben nämlich jetzt das Remake von Roadhouse am Start, auch ab dem 21.03. Und da schlägt sich ja hier der Jake Gyllenhaal, wir hatten ihn gerade eben schon mal erwähnt, durch den Club.
Ich persönlich freue mich da drauf. also primär wegen des Regisseurs und weil ich den Trailer irgendwie gut fand und das für mich so nach diesem konsequenten, wir wissen, was wir sind und nicht mehr und nicht weniger aussah. Also dieses, ich öffne mir, stelle mir mein Sixpack da parat und packe Chips und los geht's, der ist ab 18.
Hab letztens mal ein Feature gelesen, wie sie die Schlägereien gefilmt haben, damit sie unglaublich realistisch und unglaublich hart aussehen. Also bin gespannt, ob das dann noch so auf der
Regisseur von Bourne
auf der Leinwand also, rüberkommt. Ja, und Edge of
Tomorrow. Würde mich freuen, wenn das, wenn das passt.
Ansonsten noch dabei, ab 21.03. kommt relativ viel ins Kino. Ghostbusters Frozen Empire, also jetzt quasi der zweite Teil des Soft-Reboots der Ghostbusters, der neuen Ghostbusters-Generation.
Requel.
Auch gut. Paul Rudd, Gary Coon, Finn Wolfhard, alle wieder dabei. Have fun. Wir waren ja beide ein bisschen überrascht, dass das jetzt so schnell ging, aber naja, die Kuh muss gemolken werden. Gleicher Tag, Dream Scenario, endlich Nicolas Cage in einer sehr abgefahrenen Mystery Dramedy Produktion. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch interessant, The Kill Room, Agenten-Actionfilm mit Uma Thurman, Maya Hawke.
Ja.
Das war auch unter dem Radar geflogen, vielleicht zu Recht. I don't know, Alex, sah nicht so gut aus.
Sah für mich eher nach Direct-to-DVD aus, um ehrlich zu sein.
Vorurteil, I know. Also,
ich weiß.
Sondern müssen wir uns dann noch belehren lassen. Ansonsten noch, asiatische Produktion, die kam jetzt immer schon mal so ein bisschen hervorgewabt, so in den Pressemitteilungen oder was. Die Unschuld. Mhm. Ein Film von, kann ich aussprechen, Hirokazu Koreeda. Naja, kann man vielleicht noch üben. Aber ja. Macht euch mal schlau. Ab dem 21.03. in eurem Lichtspielhaus eures Vertrauens. So, um es nicht länger in die Länge zu ziehen, Alex, würde ich sagen, lass uns doch in die Neuigkeiten springen.
Ja, gerne. Ich habe da die erste News reingestreut, weil wir ja zuletzt darüber gesprochen haben, dass ich die Scream Requels, also 5 und 6, relativ knorke fand. Knorke. Und wir dann berichtet hatten, dass Scream 7 einmal so komplett auseinandergefallen ist.
Ja, weil ein Großteil oder gewisse Figuren des Hauptcasts einfach weggebrochen oder rausgegangen.
Genau, und dann ist ja auch der Regisseur weggebrochen, weil er gesagt hat, es wird so nichts mehr. Und
auch nicht gut.
Jetzt gab es gute Nachrichten unterm Strich. Man geht, glaube ich, jetzt komplett weg von dieser, ich glaube, geplanten Trilogie und fokussiert sich jetzt wieder, also geht wieder back to the roots, fokussiert sich jetzt wieder auf die Figur der Sydney Prescott, also porträtiert von Neve Campbell. Die war auch wesentlicher Bestandteil von Teil 5. Dann überraschenderweise nicht in Teil 6. Hinter den Kulissen hat man gemunkelt, sie wollte mehr Geld, als das Studio bereit war zu zahlen. Hm. Offensichtlich hat man sich jetzt aus der Not heraus geeinigt mit ihr, denn
keine Lust bekommen. Wie, ja.
Genau, wir gehen also wieder zum Original zurück. Ja, also Fokus auf Sydney Prescott und Kevin Williamson wird jetzt hier die Regie übernehmen. Und ja, ich glaube aus der Situation dieses absoluten Trainwrecks. Das ist, glaube ich, noch vielleicht das Beste, was man machen konnte, zu sagen, wir schreiben komplett neues Skript, holen halt die Figur der Sydney Prescott zurück, die, glaube ich, viele halt auch mit Scream assoziieren, original. Mhm. Kann funktionieren. Ich weiß halt eben aber nicht, ob sie das anknüpfen können, was sie da angefangen haben mit Teil 5 und Teil 6. Deswegen bin ich vorsichtig gespannt. Würde ich sagen, skeptisch, aber bin jetzt auch nicht überschwänglich.
Ja.
Von daher, gucken wir mal.
Verstehe, okay. Teil 7, hatte man da schon ein Release-Datum? Weil die 6 kam ja relativ schnell hinten dran geschleudert.
Das ist richtig. Ich glaube, man hat jetzt hier kein Release-Datum.
Nächsten Monat.
Aber können wir vorstellen, dass sie einen relativ schnellen Turnaround haben, nachdem, wenn die Dreharbeiten dann einmal abgeschlossen sind. Ich weiß ja nicht, wie viel man da im Zweifel von der Pre-Production, die vielleicht schon in die 7 reingeflossen ist, tatsächlich auch recycelt kriegt. Das würde mich auch interessieren, so ein bisschen rein aus der Projektmanagement-Filmemacher-Sicht, ne? Wenn so das Drehbuch zerfällt oder du hast vielleicht schon Location-Scouting gemacht, Sets gebaut, keine Ahnung, sowas, ne? Interessant. Mal gucken, wie schnell es geht.
Soll ich zur nächsten News springen oder willst du das auch noch vorbereiten, Alex? Weil mir fällt da gerade nichts ein. Außer, dass hier wäre auch mal ganz interessant, inwieweit hier eine mögliche Vorproduktion schon gestartet ist. Denn man sagt, wir bringen ein Projekt in die Kinos, Juli 2024, aber es ist noch gar nicht richtig klar, was da jetzt eigentlich genau abgeht, und zwar ein mögliches Remake oder Requel, maybe, von Die nackte Kanone, The Naked Gun. Das ist, damit hätte ich nicht gerechnet, Alex.
Echt? Weil die News oder dieses Gerücht, dass die ein Remake machen wollen und mit der Person, die Hauptrolle übernehmen soll, die kursiert ja nun schon seit mehreren Jahren sogar, würde ich sagen.
Ja, Gerüchte, aber es war über so, haha, ja, wir haben es.
Aber dass sie da jetzt einen Deckel drauf kriegen, ist relativ großartig. Willst du denn sagen, wer der Hauptdarsteller wird?
Liam Neeson ist im Gespräch des neuen Frank Drebin. Oder Frank Drebin zu spielen oder einen möglichen Nachfahren vielleicht.
Ich bin ehrlich mit dir.
Ja.
Ich brauche keinen Reboot oder keine Fortsetzung von der Nackenkanone.
Mach das Ding ohne den Namen.
Aber wenn du es schon machst, dann kann es nur Liam Neeson sein. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber der ist für mich on point. Ich glaube, der macht das richtig tolle gut.
Er hatte ja schon mal so Rollen, dass er quasi selbst seine Actionrollen irgendwo als Gastauftritt so persifliert hat. Das war schon, da gehe ich mit, ja. Aber ich frage mich, wenn man jetzt an die nackte Kanone denkt, ähnlich wie wir es letztens bei jetzt...
Beim Schuh des Manitou,
ja,
ne?
Das Kanu des Manitou. Kann das denn noch funktionieren? Weil die nackte Kanone ist ja nochmal komplett was anderes.
Ja, da bin ich bei dir. Das ist auch die Frage, die ich mir stelle. Ist das noch relevant? Und beziehungsweise, wie kriegst du es relevant? Wie kriegst du es politisch korrekt ins Kino?
Das ist auch in die Neuzeit geschoben, in diesem Humor.
In die Neuzeit, weil das ist ja ein Dad-Joke, schlechter Gag. Feuerwerk, sondersgleichen, was sie da damals abgefackelt haben.
Und vieles kam erst durch die deutsche Synchro noch dazu. Da wäre ich jetzt auch
gespannt. Das hat nochmal so ein extra Layer eingezogen, ne? Wie bei diesem Bud Spencer-Film.
Brutal, brutal. Ja.
Von daher bin ich auch gespannt.
Was ganz vielversprechend ist, Seth MacFarlane soll es produzieren und Akiva Schaefer soll Regie führen, ähnlich wie beim Chip und Chap-Film, der letztes Jahr auf Disney Plus rauskommt. Das sind schon mal zwei Namen. Das könnte was werden.
Ja, und Liam Neeson und Seth MacFarlane haben ja schon den Western zusammen gemacht.
Mm, das stimmt allerdings, ja.
Ja, Million Ways to Die in the West.
Richtig, genau. Ja.
Ja, mal gucken. Also ich glaube, das Potenzial da.
Vielleicht wird es auch ein Running Gag. Vielleicht verschieben sie es einfach jetzt jedes Jahr. We'll see.
Vielleicht auch einfach ein neues Franchise incoming hier, ne?
Oh Gott. Ja, ist aber auch ein gutes Stichwort für die nächste News, Alex. Hast du vorbereitet, hast du es auch mit den gemacht. Und zwar gibt es offiziell eine Fortsetzung. Da haben sie sich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit schon eingeräumt. Zu den Teenage Mutant Ninja Turtles. Da kam letztes Jahr Mutant Mayhem raus. Habe ich abgefeiert, habe ich gesagt, das ist mir locker easy. 4,5 von 5 Sternen wert. Jetzt hat man gesagt, ja, war auch kommerziell erfolgreich. Ein Sequel kommt. Oktober 26, ebenso von Paramount. Soll es soweit sein.
Ist noch eine Weile hin, Mann.
Ja.
Da sind die Jungs auf jeden Fall aus der Pubertät raus.
2,5 Jahre, da kann einiges passieren. Aber mich freut's. Ich fand ja den Ausstyle total geil, fand den Humor gut. War jetzt auch kein Meisterwerk an sich, aber ich war mega gut unterhalten. Und ja, warum nicht? Immer her damit.
Ja.
Das ist alles? Ja.
Das ist erstmal alles. Ich fand den auch ganz nett, aber hat es für mich nicht, keine Ahnung, nicht die Bäume ausgerissen. Aber konnte man gut gucken, ja.
Bei dir. Ganz nett. Fandst du denn Jurassic World auch ganz nett? Welchen? Müsste man natürlich erst fragen.
Ja, zum Beispiel den letzten. Man fragen? Den ersten, meinst du? Ja, den fand ich ganz nett.
Ah.
Ja, wir hatten ja gesagt, dass der ganze Bums unglaublich kommerziell erfolgreich ist. Ne? Das sind ja alles Milliardenfilme gewesen.
Auch der letzte. Bisschen wie bei Godzilla. Jetzt lasst uns noch weniger Hirnschmalz investieren und es wird noch erfolgreicher.
Wird noch erfolgreicher, genau. Also
frech.
Dominion hat 1 Milliarde eingespielt. Von daher war es von Anfang an klar, dass ein neuer Film kommen wird. Jetzt kristallisiert sich aber raus, dass sie weggehen von diesem etablierten neuen Franchise und vielleicht wieder ein bisschen, also vielleicht verstanden haben, dass es Sinn macht, vielleicht auch die Hater abzuholen und auf dieser Mainstream-Welle zu schwimmen und haben jetzt einen neuen Regisseur.
Du hast Hater gesagt. Ich glaube, du wolltest treue Fans sagen.
Nee, du brauchst sie, ja, genau. Das ist synonym in dem Fall. Und möchtest du uns sagen, wer der Regisseur sein wird?
Zuerst hieß es, David Leitch macht's, also der uns zuletzt Bullet Train vor die Füße
dann geworfen hat. Dann hätten wir vermutlich wieder mehr von dem bekommen, was hier Milliarden einspielt.
Das hätte ich nämlich auch gedacht. Da ist man aber relativ schnell wieder auseinandergegangen, wahrscheinlich wegen kreativer Differenzen. Und jetzt steht Gareth Edwards im Raum. Gareth Edwards.
Das ist doch mal...
Das ist schon ein Name, nachdem ich hier in den letzten Folgen immer wieder die Creator auch gelobt habe. Das
nicht nur das, wenn ich also die Creator auf jeden Fall... Was er da gezaubert hat, audiovisuell, ne, ist natürlich eine Hausnummer und passt, glaube ich, gut in das, was man bei Jurassic World braucht. Aber er hat auch Godzilla gemacht.
Das ist ein Franchise-Schwein, ne? Also Godzilla quasi wieder ein bisschen neu auf die Füße verholfen, also im US-amerikanischen Raum. Aber auch Star Wars, einfach mal so den ersten Standalone-Star Wars-Film abgedrückt, natürlich mit Reshoots von Tony Gilroy, kennen wir alles, aber prinzipiell abgeliefert.
Genau, und vielleicht wieder so ein bisschen mehr Mystik, siehe Godzilla.
Vielleicht auch kleiner, auch hier wieder bodenständiger, vielleicht mehr praktische vielleicht Effekte. Das, ja. Vielleicht aber auch einfach nur, um zu sagen, der kann uns das noch billiger machen. Der hat für 80 Millionen hat er 200 Millionen für die Great eingespielt.
vielleicht auch das.
So lang Größenwahn. Mach uns da mal 1,5 Milliarden und wir geben dir statt den 250 Millionen zum Produzieren nur die Hälfte. Okay, ich mach's ja in 75.
Ja, und es ist ja aber spannend, weil
ich weiß.
Das Skript für diesen neuen Film kommt von dem David Koepp.
Das hatten wir in der letzten Sendung schon gesagt. Da wird's wieder interessanter, genau. Ja.
Der auch Jurassic Park geschrieben hat.
Also den allerersten.
Den ersten.
Und dann macht es vielleicht aber auch besten. Mehr Sinn. Ich meine, der hat in den letzten Jahren nicht so geiles Zeug abgeliefert, habe ich auch schon gesagt, aber mit Gareth Edwards
aber
zusammen ist das schon
Die Kombi, genau, macht es so, dass ich sage, bin ich jetzt ein bisschen
hyped.
Also sehe ich mehr Potenzial, als wenn sie jetzt einfach mehr Dienst nach Vorschrift gemacht hätten. Von daher.
Dann lass uns doch den Hype einfach mal so quasi wohlwollend quasi so hinunter gleiten, bis wir nächste Woche oder in der nächsten Folge sagen müssen, sorry Leute, es gab schon wieder zwei Regiewechsel. Der Junge ist schon längst wieder raus.
Möglich ist es.
Und lass uns stattdessen zu den Trailern gehen, denn da wird es noch ein bisschen konkreter und handfester.
So ist es. Kevin Costner ist zurück in den Trailern.
Wow.
Und zwar nicht nur als Darsteller, sondern auch
als Schreiber.
Als Regisseur und Schreiber. Also Triple Threat.
Und ihr wisst alle, was das bedeutet. Ihr wisst alle, was das bedeutet.
Genau so. Und jetzt bevor wir die Pointe vorwegnehmen, es gibt einen Trailer für Horizon, an American Saga.
Mhm.
Part 1.
Richtig. Und vielleicht auch 2. Man weiß ja jetzt nicht, wie sie den Trailer aufgesplittet haben.
Das ist korrekt. Und das Erste, woran ich denken musste, ist, ich frage mich, wie die Produzenten das Gespräch geführt haben mit Kevin Costner, wo sie gesagt haben, okay, willst du einen Western machen? Ja. Oder lang? Jo. Aber Kevin, du kannst nicht, das geht nicht mehr heutzutage.
Okay,
aber der Scorsese macht's doch auch. Nee, aber Kevin, wie lange willst du denn, wie lange sollst du denn werden? Ja, bestimmt locker 5 Stunden. Du kannst nicht wieder eine Viertelstunde ums Lagerfeuer tanzen. Das ist nicht in Ordnung, Kevin. Weißt du was? Wir machen das wie beim Snyder, beim Section, 2 Teile. Part 1, Part 2. Und dann kannst du dich austoben. Was ich jetzt natürlich noch nicht weiß, ist, wie lang ist denn einer von diesen Parts?
Ich wollte es heute extra nochmal nachgucken, habe es leider nicht rausgefunden. Aber es wäre natürlich faszinierend, wenn beide jeweils halt auch nochmal wesentliche Überlänge hätten.
Genau, und ein halbes Jahr später kommt dann der Costner Cut.
Der Costner Cut, genau. Genau.
Also, aber zum Trailer selber.
Für 8 Stunden Costner Cut.
Unfassbares Cast.
Da sind viele bekannte Gesichter aufgetaucht, auf jeden Fall. Willst du mal hier so ein paar stichprobenartig?
Der im Fokus war, glaube ich, die Sienna Miller als besorgte Mutter.
Ich habe auf jeden Fall auch mal Kevin Costner gesehen.
Du hast Kevin Costner gesehen, du hast den Sam Worthington gesehen, in Nicht-Blau, den Will Patton, die Ella Hunt, die kennen wir ja noch von
Hashtag Avatar.
Nicht nur von Dickinson, sondern von was?
Ich wollte nur sagen, nicht blau, Hashtag Avatar für alle, die denken, so, wir unterstellen genau. Sam Worthington gerade ein Alkoholproblem oder so.
Ja, Ella Hunt, sagt dir noch was?
Warte, jetzt muss ich nochmal hinhören. Dickinson? Ella Hunt, nee, das Gesicht muss ich
überlegen.
Ja,
das ist ein Zombie-Musical gemacht, glaube ich.
Nein, stimmt!
Mhm. Oh. Genau, ja, Luke Wilson, ja, Michael Rooker, also Jenna Malone, ganz viele bekannte Gesichter. Und ich fand, es sah schon auch dick aus. In vielerlei Hinsicht auch tatsächlich on location und handgemacht hat es für mich so den Vibe ein bisschen, oder? Ein bisschen gritty.
Das definitiv. Ich glaube, da war bei einigen Panoramashots, da war auch der Computer im Spiel. Aber
es
sah halt super down to earth aus. Auch hier sage ich es wieder bodenständig, mein Gott.
Ja.
Sehr ultra klassisch.
Was aber, glaube ich, gut ist, weil das ist, glaube ich, ja, also deswegen funktionieren solche Filme im Zweifel halt auch in 40 Jahren noch. Also das kann man, also man kann die ja sehr wohl, wenn man möchte, zeitlos produzieren.
Ja, ja. Da fällt mir gerade was ein, was aktuell ist. Ah, das bringe ich aber beim nächsten Mal mit. Erzähl weiter.
Von daher, ja, ich fand es jetzt nicht uninteressant. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für so von der komplette Saga an Bord bin. Also yeah. 2 Teile plus, weil die kommen ja tatsächlich, also zumindest in den USA, kaum mit Verschnaufpause. Öfter mal hast du ja, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder sogar ein ganzes Jahr dazwischen, ne? Zwischen so 2 Teilen. Hier ist es jetzt so, am 28. Juni startet der erste Teil im US-Kino und am 16. August, nicht mal 2 Monate später, schon der 2. Teil. Weil du verlangst ja auch ein bisschen was vom Publikum, wissend ins Kino zu gehen.
Mhm.
dass du mit deiner ersten Kinokarte ja eigentlich einen nicht fertigen Film bekommst, ähnlich wie bei einem Dune.
Dankeschön, Alex. Das ist ja auch, sonst hätte ich es gerade noch reingeschrieben.
Noch, also wo du weißt, dass du wahrscheinlich mit einem Cliffhanger rausgehst. Das heißt nicht, dass was du bekommst nicht gut ist, aber du weißt eigentlich, dass du so mitgehangen, mitgefangen bist und halt in 2 Monaten bitte nochmal ins Kino gehen musst.
Ja, oder musst es lange aussitzen, bis es ins Streaming-Paket reinläuft.
Das ist halt so ein gewisses Commitment, weißt du? Das ist halt eine andere Baustelle, wenn du eh dein Netflix-Abo hast und du weißt, hier von Rebel Moon kommt halt irgendwie ein 2. Teil, den vermutlich niemand gucken wird.
Ho! Hat er nicht gesagt. Das ist, da muss ich erstmal schlucken. Ich überbrücke diese peinliche Stille mit einem möglichen deutschen Release-Start. Und zwar ist das der 24.8., den ich aufgeschnappt habe. Ich weiß nicht, ob das für Teil 1 oder 2 gilt. Vielleicht ist das auch das Double-Feature, was man hier im deutschen Kino anbietet.
Wir werden sehen. Bin auch gespannt, wie sie es hier vermarkten tatsächlich.
Ja. Horizon, an American Saga, Part 1 and 2. Kevin Costner at its best. Western, Überlänge.
Genau. Und nach Western kommt Gaming-Verfilmung. Hatten wir auch eine Weile nicht, glaube ich, im Programm.
Sci-Fi-Western-Shootout, Shubidoo? I don't know.
Hast du Borderlands gespielt?
Nee, ich habe mit Borderlands gar nichts am Hut. Ich kenne es nur vom Hörensagen sehen, aber gespielt, nee.
Ich habe die ersten beiden Teile gespielt.
Oh, dann bist du quasi unser Hauptansprechpartner quasi. Bevor du losläufst, sage ich nur kurz Borderlands. Genau, wie gesagt, das Sci-Fi-Verfilmung von Eli Roth. Aber hier sehr interessanter
Cast. Den kennt man so aus der Horror-Ecke, ne?
Ja, prima. Der hat zum Beispiel mit Hostel damals angefangen, war immer ein bisschen an der Seite von Quentin Tarantino auch dabei, hat er auch bei Inglourious Basterds zum Beispiel mitgespielt. Hier spielt mit Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt. Da ist schon auch viel dabei. Ich fand, der Trailer sah sehr gut aus von den Effekten und jetzt sagst du, ob das irgendwie d'accord geht mit dem Videospiel.
Es geht schon in vielerlei Hinsicht d'accord, aber du kannst mir halt auch nicht erzählen, dass sich da nicht exzessiv an 3 Teilen Guardians bedient wurde.
Oh, jetzt siehst du, die Parallele habe, die ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, aber jetzt, wo du es sagst.
Weil das war, also sah schon aufwendig aus, sah dick aus. Ich finde nach wie vor, weiß ich nicht, ob Cate Blanchett da das beste Cast ist für diese Person, aber unterm Strich war da viel.
Ist aber auch geil, Cate Blanchett, ne? Also, ob es ein Tor ist, macht jetzt Tar, dann oder hat Tar gemacht, jetzt Borderlands. Ist
schon schräg, ne?
Also, probiert sich da aus, ne?
Ja, also, wie gesagt, Borderlands ist ja durch einen sehr palpigen Humor, einen sehr erwachsenen, sehr, sehr expliziten Humor, sehr explizite Darstellung bekannt. Wenn das jetzt so eine super raunchy Variante von den Guardians wird, hätte ich dann für sich jetzt gar kein Problem mit. Das Universum an sich ist ganz interessant. Also, es hat sehr wohl so ein Lore, mit dem man arbeiten kann. Aber hier scheint ja wirklich der Fokus auf Action, VFX, große Setpieces und viele One-Liner zu liegen, was okay ist, kann für mich funktionieren. Ich weiß nur nicht, ob man das jetzt gebraucht hätte, das Borderlands zu nennen.
Ist auf jeden Fall ein gutes Aushängeschild oder ein gutes Mittel, um die ganze Gaming-Community vielleicht abzuholen. Ich hätte bei dem Trailer, es hat mich ein bisschen erinnert, letztes Jahr an Dungeons and Dragons. War auch so, kann das was werden? Bunt, groß, viele Special Effects und war dann sehr, sehr positiv.
War ja überraschend gut, ne?
Ja, war sehr positiv überrascht. Hier, wie gesagt, Eli Roth, ein Regisseur, wo ich, da weiß ich nicht, ob er das feine Händchen hat. Ja. Also da war, die Vita sieht jetzt nicht, weißt du, was ich meine?
Deswegen bin ich auch skeptisch.
Aber ich bin offen.
Primär.
Ich bin offen.
Ich auch. Ich gebe dir recht, es kann so in beide Richtungen ausschlagen, glaube ich. Könnte überraschend gut sein, könnte auch überraschend schlecht sein.
Könnte auch so ein Flatliner werden, ne? Vielleicht.
Genau, weil kannst du mir nicht erzählen, so dick wie der Trailer war mit dem Cast, dass das ein sonderlich günstiger Film gewesen ist.
Ja, das kommt auch noch dazu.
Also ich gehe davon aus, das geht mit schon einer gewissen Erwartungshaltung einher, dass der durchaus Geld macht.
Ist auch gar nicht so weit 8.
weg. August.
Genau. Vom Kevin Costner Epos. 8. August in Deutschland. Müssen wir mal abwarten, würde ich sagen.
Yes.
Ein bisschen länger hin noch, unser letzter Eintrag heute auf der Trailerliste und dann wird auch langsam schon die Zeit knapp. The Wild Robot, der wilde Roboter zu Deutsch. Ein Film vom Team von How to Train Your Dragon, also Drachenzähmen leicht gemacht. Das sagt uns zumindest die Trailer-Tafel ganz groß und stimmt ja auch ein gutes Stück. Denn Regisseur Chris Sanders liefert mit seiner ersten alleinigen Regiearbeit jetzt hier einen neuen Animationsfilm für DreamWorks. Ab. Wir werden auf die Liste gepackt. Alex hat direkt die Details hinzugefügt. Das hieß für mich erst, er ist damit zufrieden, dass wir den Trailer ja noch mit reinnehmen. Warum, Alex?
Ich muss gestehen, ich hatte den auch gar nicht auf dem Schirm.
Nee, Dito.
Der poppte tatsächlich einfach auf. Trailer ist erstmal interessant gewählt, weil es wird nicht sonderlich viel geredet. Obwohl wir ein relativ großes Voicecast haben, das hier steht. Davon hörst du aber nicht viel.
mit den Tier- und Grunzgeräuschen von Pedro Pascal, unter anderem.
Da ist er wieder.
Ja, geht nicht ohne.
Space Daddy. Ich fand den Trailer schon relativ gut.
Mhm.
So, ich würde sogar sagen, fand ihn ziemlich knorke.
Da ist es wieder, knorke.
Und du hast im Intro ja gesagt, der Trailer hat Hoffnung gemacht. Das Potenzial, dass das so ein, ich will jetzt nicht Wall-E auspacken unbedingt.
Ja, doch, mach mal, den hätte ich auch reingeschmissen.
Aber das würde mich mal wieder freuen. Weißt du, so ein Ding, das halt auf mehreren Ebenen einfach mal mitten ins Herz geht.
Mhm.
Und der Trailer hat da jetzt schon mal quasi die richtigen Vibes gebracht.
Ich fand, bei Wall-E war der Vorteil, es war so abstrahiert und so postapokalyptisch. Und dann hattest du da irgendwie so eine Kakerlake, die quasi dem Roboter da noch immer zur Seite stand. Und dann gab es noch so einen anderen abstrakten Roboter, sage ich mal. Oder ja, Roboter, bleibe ich mal dabei.
Hier ist Eve.
Richtig. Wall-E. Dankeschön. Und hier ist direkt so Natur, süße, knuffige Tiere und Tiere, die er rettet und ein Küken, was er aufzieht. Und es ist schon sehr bunt und sehr knuffig und sehr, im Trailer ist es mir fast schon so viel im Sinne von hier, guck und Natur und schützen und ist das nicht süß und geht das nicht ans Herz und Abschied.
Das war schon doch, das war ja ganz, das ja, war, ja, ja. war ja gewollt.
Ja, das war schon ein bisschen
frage ich holzsamer. Nicht. Ja, aber die Frage ist ja, wird das wieder so eine Nummer, die auf mehreren Ebenen funktioniert, weißt du? Für ein jüngeres Publikum und für ein älteres.
Ja, das wäre meine Hoffnung, dass es nicht so einseitig quasi einfach nur auf die Tränendrüse drückt, sondern halt wirklich auch auf so einer anderen Ebene einfach noch funktioniert einfach.
Genau. Ja.
Ja.
Also der wird auf keinen Fall schlecht werden, ne? Die Leute, die da involviert sind, machen immer so, ich sag mal, mindestens solide Nummern.
Ja.
12. September, ist noch ein bisschen hin.
Genau, dauert noch ein bisschen länger als der Rest, den wir gerade vorgelesen haben. Hey, sogar quasi in chronologischer Reihenfolge. Chris Sanders nochmal ganz kurz, der hat ja auch Lilo und Stitch oder wie gesagt How to Train Your Dragon Teil 1 mit Regie geführt. Also bin da sehr gespannt drauf. Wir haben jetzt, glaube ich, gerade gar nicht groß gesagt, um was es geht. Also Roboter landet auf einer einsamen Insel und freundet sich dann mit Tieren an und sie unterstützen sich dann alle gegen irgendwelche wideren Umstände.
Wird dann aber relativ düster und auch relativ groß. Ende.
Mhm, genau.
Thematisch nichts, was man nicht schon mal so oder so ähnlich gesehen hätte.
Nee.
Aber audiovisuell stark gemacht.
Sah sehr schön aus, auch mit diesem Aquarelleffekt, der da quasi in das 3D-Animator eingefügt ist. Fand ich
war trotzdem sehr detailliertes Bild, ne? Ja, war handwerklich gut gemacht, einfach.
Fand ich sehr schön. Ansonsten würde ich nämlich jetzt schon sagen, für alle, die wir gerade jetzt angefixt haben, die Trailer-Links stehen alle in unserer Podcast-Beschreibung.
Das ist nett von dir.
Bitte gerne, ja. Also wenn ihr jetzt gerade in irgendwo Spotify oder auf unserer Website oder sonst wo seid, scrollt mal runter oder klickt da auf den Infobutton mehr und dann könnt ihr direkt euch den Trailer reinziehen im Original. Das ist unser Ding.
Top Service.
Top Service. Es gibt noch andere Möglichkeiten, Alex, mit uns in Kontakt zu treten. Jetzt kommt die große Abmoderation.
Do it.
Du,
wie denn, Ronny? Wie denn?
Ja, zum Beispiel eben auf den sozialen Medien. Wir sind da unterwegs auf Instagram, mittlerweile auch Threads. Da haben wir jetzt auch schon mal ein, zwei Sachen gepostet. Ja, quasi haben uns selbst entjungfert. Und was gibt's denn noch? Also Facebook, muss man einfach mal sagen, ist tot. Und sonst hat für uns nichts mehr groß Relevanz. Wir versuchen trotzdem noch immer irgendwie ab und zu was zu posten. Ist egal, überzeugt euch selbst, was wir da so machen. Ihr findet uns unter unserem Namen, der da lautet.
Insert Podcast.
Nice. Benutzt auch gerne den gleichnamigen Hashtag.
Insert Podcast.
Also war genau das gleiche, nur ein bisschen nochmal anders rausgeknödelt.
Genau.
Ansonsten, wie ich gerade schon angedeutet habe, gern in Spotify, in eurer App hinzufügen, folgen, da auch gerne 5-Sterne-Bewertung abgeben oder eine Spotify-Rezension schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback.
Feedback. Genau. Und ich sage, ich habe durchgehalten. Vielen Dank, Ronny, dass du das Elend angetan hast. Und
Gratulation.
Die Huster rauseditieren musst vielleicht.
Ja, das muss ich vielleicht noch machen oder habe ich jetzt schon gemacht, werde ich uns noch zuhören. Du musst mir mal das Rezept für diesen Tee geben anscheinend, Alex, falls ich das auch mal haben sollte. Und, oder einfach so abends. Ein Glas pro Tag ist ja okay, sagt man.
Genau. Und auch vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Meine Stimme kann nur besser werden, von daher beim nächsten Mal vielleicht.
Ich glaube auf Holz. Bis demnächst, Alex.
Ja. Mach's gut, ne?
Hat mich gefreut. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.